beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 143. Mhm. Natürlich, der Monat Juni ist vorbei, deswegen gibt es heute wieder den Depotrückblick bei unserem Werbepartner Just Trade, der uns heute hier werbetechnisch begleitet. Philipp, ja, was wird uns heute erwarten und wie war die Woche?
Wir haben tolle Themen heute. Wir sprechen einmal über Prosos. Leider müssen wir über Entlassungen sprechen. Wir sprechen über die ganze Rüstungsindustrie auch ein bisschen. Wir sprechen über die Hall of Fame. Wir gratulieren heute den Gewinnern. Wir sprechen über Fresenius, BMW, Aldi und Lidl wird dabei sein, Airbus. Wir sprechen über Gazprom, die Prügel, die wir heute wahrscheinlich wieder einstecken werden. Sie wird wahrscheinlich wieder phänomenal sein, wieso, weshalb und warum wir weiterhin nicht an Gazprom glauben. Wir sprechen über Uniper, dann natürlich das große Highlight heute. Unsere Depots, wie haben sie sich entwickelt? Und ich würde sagen, zusammen sind wir zweistellig im Minus, wenn man das mal addiert, die beiden Zahlen. Wir sprechen über unsere Kaufkandidaten. Es gibt zwei interessante Investmentideen. Natürlich dann auch Ausblick auf die nächste Woche. Ich glaube, nächste Woche starten schon fast wieder die Quartalszahlen. Also schlaflose Nächte werden dir bevorstehen. Und wie gesagt, ja, das Ganze gibt es heute bei Just Trade. Wie war die Woche? Du hast es gerade draußen in meinem Garten gesehen. Ich bin jetzt der Fädelkönig von Leipzig. Sichtschutz eingefädelt mit meiner Frau gemeinsam. Der Mähroboter läuft das erste Mal. Also so langsam. Ich werde die Börsen mal wieder anmachen. Und dann sollte das am nächste Woche wieder laufen, wenn ich mich dann auch wieder darum kümmere.
Ja, wenn
wie
du die
Börsen, denn bei dir?
Wenn du die Börsen anmachst, ist auf jeden Fall schon mal gut. Ja, dann wäre es auf jeden Fall höchste Zeit, dass langsam wieder mal ein bisschen was passiert.
Ja, noch ganz wichtig. Hm? Wir nehmen heute auf zum 1. Juli. Es ist 7.42 Uhr. Also der Depotrückblick ist tatsächlich exakt.
Frisch, genau, richtig passend zum Datum. Ja, meine Woche war sehr entspannt. Ich habe noch, ja, ich will es nicht gleich Urlaub nennen, aber na, so eine Art Urlaub, ja. Und tatsächlich konnte ich natürlich auch die Nachrichten hier verfolgen und muss sagen, dass ich gleich am Montag überrascht wurde mit einem ziemlich deutlichen Kursplus von Prosus. Fand ich ziemlich spannend, weil Prosus ist ja eigentlich so bekannt als Holding einiger Tech-Firmen unter anderem, und das ist auch der größte Teil dieser Beteiligungen, ist Tencent, der chinesische Tech-Gigant, und da halten sie nach wie vor 28,9%. Sie wurden ja auch schon öfter mal hier im Podcast angesprochen, weil sie eben doch mal schon Tranchen verkauft hatten von diesem doch recht üppigen Anteil an Tencent. Und das war auch zuletzt natürlich belastend für den Kurs von Prosus, weil ja auch die Tencent-Aktie einiges zurückgekommen ist, natürlich schon vor, ich sag mal, ja doch vor Corona, als die ganzen China-Aktien so langsam ein bisschen verfallen sind und natürlich die Politik in China auch relativ als Gegenspieler zu sehen war für die chinesischen Tech-Aktien. Und nun hat Prosus beschlossen, wir möchten regelmäßig kleine Tranchen, also auch verhältnismäßig vernünftige Tranchen in den Markt werfen von Tencent. Das heißt, dass man eben jetzt hier nicht mal plötzlich 5% des Anteils mit rausgibt. Das wäre natürlich bitter für den Kurs und alle anderen Aktionäre, nicht ganz fair. Das macht man nicht. Man wird nur 5% des Tagesvolumens, den durchschnittlichen Tagesvolumens der letzten Jahre quasi mit auf den Markt werfen. Insofern fast nicht zu erkennen, aber eben auf Dauer permanent immer ein Verkaufspartner oder ein Verkaufsanteil. Außerdem hat man 3,7 Milliarden Dollar eingenommen durch den Verkauf der JD.com-Anteile, also wieder ein chinesischer Player, der hier aus dem Portfolio fliegt und diesmal komplett sogar. Bei Tencent sind ja noch recht viele Anteile verfügbar. Und das eingenommene Geld, das wird für Aktienrückkäufe genutzt, denn, und wie ich finde, ein cleverer Schachzug, die Bewertung von Prosus ist deutlich kleiner als alleine dieser Anteil, den sie noch halten an Tencent. Der ist deutlich mehr wert, und das heißt, da Prosus nicht nur Tencent ist, sondern eben auch noch viele, viele andere Startups. Das kann man auf der Webseite mal genauer betrachten.
Ich mach's gerade auf.
Das sind sehr, sehr viele Unternehmen, natürlich auch viele, die man nicht kennen, die irgendwo aus dem technologischen Zweitbereich oder auch im B2B-Bereich jetzt nicht so relevant sind und natürlich auch nicht an der Börse gelistet sind. Insofern ist da noch ein verstecktes Asset, was eben nicht mit dem Prosus-Kurs mit eingepreist ist. Und deswegen macht es durchaus Sinn, hier mal die eigenen Aktien zurückzukaufen. Und auf der anderen Seite hat man gleich einen guten Grund, auch mal zu sagen, okay, wir trennen uns hier mal von einem ziemlich signifikanten Anteil an chinesischen Aktien. Denn hier wird sicherlich auch der ein oder andere gedacht haben, naja, ein gewisses China-Risiko haben wir schon ziemlich bedeutend sogar. Und gegebenenfalls macht es hier einfach Sinn, schon mal ein bisschen vorzusorgen und zu sagen, okay, falls jetzt doch politisch der nächste Gegenspieler China sein sollte, was ja passieren kann, wenn China entscheidet, vielleicht morgen Taiwan, wissen wir ja nicht, dann hat man das vielleicht gar nicht so unclever gemacht, das gleich so zu nutzen. Und ja, insofern macht auch das Aktienrückkaufprogramm durchaus Sinn. Nach der Nachricht ging es 16%, wie gesagt, nach oben. Und ich glaube, dass man hier eher vorsorgt und das clever verpackt, auch mit diesen Aktienrückkäufen.
Ich schaue, also Sie halten ja auch richtig was. Also nur mal ein paar Beispiele aus dem, ja, was man so kennt, ist Bux, der Neo Broker, Delivery Hero. Da halten Sie ja richtig viel, ich glaube über 20%.
Genau.
Flink. Dann Volt, kennen wir ja auch.
Genau.
Und Stack Overflow sagt mir zum Beispiel gar nichts. Ich überlege gerade, wie man hier noch so kennt auf den ersten Blick.
Bosos ist auf jeden Fall im Moment 88,7 Milliarden Euro wert bei Umsätzen, die sie tätigen von, naja, knapp 4,5 Milliarden. Ist natürlich immer noch, klingt jetzt erstmal wenig, aber man hat natürlich auch sehr viel Gewinn raus, dadurch, dass man als Holding tangiert. Dividendenwachstumswert könnte es werden. Das ist noch nicht so lange an der Börse. Ein KGV von 15 ist jetzt keine üppige Geschichte. Deswegen macht es durchaus Sinn, die Aktienrückkäufe anzustoßen. Und man erwartet ja auch schon dieses Jahr 7 Milliarden etwa Umsatz. Also schon noch ein deutlicher Anstieg.
SimilarWeb. Und Sie halten natürlich auch sehr, sehr viel an Nespas. Muss man auch sagen.
Ja, beziehungsweise sind Sie ja auch eine Tochter
davon. Genau, also Sie halten sich gegenseitig die Treue sozusagen. Kommen wir diese Woche wieder zu den Entlassungen. Und was ich jetzt ganz interessant finde, es schwappt so ein bisschen über. Wir haben dieses ganze Thema Logistik gesehen. Und jetzt auf einmal geht es rein tatsächlich auch in den Bereich von Healthcare. Also da sieht man, glaube ich, jetzt auch so, viele haben investiert wegen Covid, um da irgendwo auch ein bisschen zu profitieren, sei es Tests etc. Aber du hast tatsächlich auch hier, ich habe kein wirkliches Unternehmen gefunden, was ich jetzt auf den ersten Blick kenne, muss ich tatsächlich sagen. Außer Bitpanda, ist ja auch ein Trading für Kryptos. 27% der Leute haben sie entlassen. Was haben wir hier noch dabei? Also Kune kenne ich gar nicht, aus Nairobi 100%. Dann haben wir Voyage SMS, Marketingdienstleister, hat 13% entlassen. Sunday aus Atlanta, 23%, auch wieder im Finanzbereich. Healthcare Q, weil steht hier nichts, oder Nova Benefits aus Bengaluru, 30%, Health Match aus Sydney, 50%. Ja. Ist ziemlich interessant, finde ich, dass man jetzt noch so ein bisschen, naja, andere Industrien sieht, die jetzt gerade hier, die eigentlich immer viel disruptiert wurden, wo tatsächlich aber auch immer mehr und mehr, naja, es diversifiziert sich langsam, die Entlassungen, die jetzt kommen, oder?
Naja, klar. Also Überkapazitäten gab es natürlich in allen Branchen, Gewinner nach Corona, keine Frage. Und ein schönes Beispiel ist dann an sich ja auch Sartorius, ne, die ja jetzt richtig schön federn lassen haben, genau aus dem Grund. Da gibt es auch noch weitere Aktien, die mir da jetzt somit auf dem Schirm sind, die auch genau diesen Verlauf haben, auch wenn sie jetzt nicht so viele Mitarbeiter entlassen, aber auch die haben natürlich gewisse Überkapazitäten gehabt, waren auch in einer gewissen Überbewertung. Und insofern ist jetzt hier die Benachrichtigung.
Vitesco, der Automobilzulieferer. Ich guck mal, von wann die Nachricht ist, ja. 1160 Mitarbeiter. Was denkst du, wie viele werden entlassen?
Ja, 1160 Mitarbeiter?
Nee.
Oder haben
800.
Sie? Achso, oh, ja, krass, okay.
Das ist natürlich richtig, richtig stark. Die wollen ihre Produktion sowas von stark automatisieren, dass nur ein Viertel der Arbeitsplätze übrig bleibt.
Wow. Das ist heftig, ne? Nicht ganz ohne.
Novartis? 8000 Stellen. Das ist auch sehr, sehr viel.
Ja, auf der einen Seite geht es runter, auf der anderen Seite in anderen Jobs, anderen Bereichen natürlich wieder hoch, das darf man auch nicht vergessen. Natürlich sind die nicht 1:1 zu ersetzen, ist klar, aber
Ford
könnte auch wiederkommen.
Das Werk in Saint-Louis wird auch nicht mehr fortgeführt, da wurde natürlich auch noch bekannt gegeben am 28.
Ja.
Also Gorillas zieht sich komplett aus Belgien zurück.
Mhm.
Netflix, 300 Mitarbeiter. Was habe ich hier noch? Tesla will ein paar entlassen. Wird nochmal interessant, auch jetzt der ganze Streik bei der Lufthansa mit Verdi zusammen, 9,5%. Wollen sie mehr haben? Also wird alles relativ interessant.
Gute Ausgangslage ist für eine Verhandlung, aber ziemlich
definitiv, ja.
Heftig, ja.
Gab auch die Woche einen tollen Brief vom CEO von der Lufthansa.
Ja.
Naja, der A380 kommt wieder.
Ja,
von Airbus.
Nimm nicht so viel zu vor.
Das ist schon ganz interessant.
Das stimmt, da kommen wir eh nachher nochmal drauf.
Ach so.
Genau, die USA rüsten sich für den Herbst und da bleiben wir auch, ich sag mal so im Healthcare-Bereich, beziehungsweise im Gesundheitswesen, denn Corona ist zwar jetzt aktuell nicht so wirklich ja an der Tagesordnung, zumindest erkennt man das jetzt so nicht, wenn man jetzt selbst in den Medien, es ist wie ausgeschaltet, ist erstmal ganz gut. Man freut sich, dass man jetzt vielleicht nicht so viel davon hört, deswegen steige ich direkt wieder ein. Und es ist natürlich ein heikles Thema für das, ja, für den kommenden Herbst, der natürlich bevorsteht. Und die USA bestellt schon mal die Booster. 105 Millionen Dosen wird es geben für in Summe 3,2 Milliarden Dollar Umsatz. Optional beinhaltet dieser Vertrag, den die USA mit BioNTech und Pfizer geschlossen hat, nochmal weitere 195 optionale Dosen für den Fall, dass Bedarf entsteht. Also man wird das diesmal ein bisschen mehr just in timen. Und das heißt wiederum nochmal knapp 9 Milliarden Dollar Umsatz insgesamt, die USA hier in Richtung BioNTech und Pfizer, ja, sie teilen sich ja den Umsatz, schiebt. Das ist schon ziemlich ordentlich, muss man sagen. Interessant auch, dass der Durchschnittspreis einer Dosis gestiegen ist um 50% auf mittlerweile 30 Dollar. Vorher waren es 19 Dollar etwa.
Krass.
Auch das ziemlich heftig. Hallo Inflation. Nee. ja, und jetzt sind natürlich die neuen Covid-Varianten, die werden hier natürlich schon mit eingegliedert in diese diesen Impfstoff. Omikron ist sowieso schon mit beinhaltet. Das heißt, man sich dann hier auch gegen die aktuellsten Varianten schützt, so dass man vielleicht am besten, vor allem die USA jetzt in dem Falle, erstmal gut durch den Winter kommen können, ohne jetzt allzu viele Tragödien zu erleben. Finde ich aber interessant natürlich für Pfizer sowieso, die ja hier wiederum Umsätze machen und gleichzeitig ja noch das Medikament auf dem Markt haben, was ich ja durchaus stabiler finde als bei BioNTech, wo man eben jetzt natürlich trotzdem sehen werden, dass es nach und nach die Umsatzrückgänge, wie auch erwartet, natürlich zurückgehen werden. Allerdings der Kurs mittlerweile schön stabilisiert, könnte man sich durchaus mal angucken, wenn man eben an die zusätzlichen Impfstoffe gegen Krebs und Co. Daran glaubt, beziehungsweise auch Gürtelrose war, glaube ich, ein Thema. Ne? Und wenn das alles noch kommt, könnte man ja durchaus mal einen Blick, zumindest die Watchlist, anwerfen für BioNTech. Aber wie gesagt, dafür braucht es mal ein zweites Standbein.
Ja, also ich bin gespannt tatsächlich, wie das ganze Thema hier im Herbst wieder gespielt wird bei uns in Deutschland. Also bei meiner Frau rechnen sie damit, die macht gerade auch eine Fachweiterbildung zur Fachkrankenschwester, da rechnen sie tatsächlich damit, dass es wieder hier dann auch wieder alles zu Hause sein wird, digital etc.
Da kommt Zoom zurück.
Oh Gott, also bitte nicht. Das ist also schlecht, Lufthansa schlecht, dann noch Reisen eingeschränkt, ich flipp ab. Ach Gott, naja.
Bist mehr zu Hause, kannst dich wieder mehr um Aktien kümmern.
Jetzt, ja, das stimmt. Jetzt möchten wir gratulieren an dieser Stelle. Das Handelsblatt hat die Woche die Hall of Fame, und ich habe es extra nicht mit reingeschrieben, weil du jetzt raten musst.
Oha.
Deutschlands Gewinner erfolgreich durch die Transformation war dieses Jahr das Thema. Und jetzt die drei Unternehmen, es sind drei mittelständische Unternehmen aus Deutschland. Man kennt sie alle. Und ich behaupte, nee, man kennt nicht alle. Man kennt einen und ich behaupte, deren Produkte kennst du schon seit Kindheitstagen.
Okay, ich bin tatsächlich überfragt.
Okay, Platz 3, den Bitte. Man jetzt wahrscheinlich nicht so kennt, Geze oder Geze, ist ein Schließtechnik-Spezialist und er gilt als Musterbeispiel eines Familienunternehmens aus Deutschland, dem die Transformation ins Digitale gelungen ist. Der Chef, aktuell operative Führung, ist der Sohn des Gründers, dieser ist 78, der Sohn ist 52 und hier, sie leben ihr Beispiel gelebte Disruption. Also sie versuchen sich immer zu wandeln, immer was auch weiterzumachen und das klappt hier tatsächlich ganz gut. Sie haben 3000 Mitarbeiter, erzielen fast eine halbe Milliarde Umsatz und sie freuen sich einfach auch und sie sind doch sehr bescheiden. Muss man tatsächlich sagen. Dann auf Platz Nummer 2, deren Produkte du definitiv kennst, Ravensburger.
Ah, ja.
Haben natürlich enorm profitiert, auch die Leute sind zu Hause geblieben und die Leute haben auch wieder gepuzzelt. 2400 Mitarbeiter hat man, ein Umsatzplus ausgerechnet im Covid-Jahr 2020 von 20%.
Ja, allgemein unterschätzt die Brettspielbranche und auch das Puzzeln und eigentlich alles, was Spiele sind, die auch physisch sind, also nicht nur digital, sondern auch physisch, die man mit Freunden, mit Familie spielen können. Das ist immer noch ein sehr starker Wachstumsmarkt, vor allem weltweit.
Sie investieren richtig stark in Startups. Mhm. Also da sind sie große Investoren, also sie diversifizieren auch hier. Und sie machen einen Umsatz von 630 Millionen Euro. Und auf Platz 1 haben wir Die Kunden sind Tesla und BioNTech.
Goldbeck. Goldbeck, ja.
Sie bauen Lagerhallen, Produktionen auf und das Schöne ist, das machen sie alles sehr, sehr modular und geht sehr, sehr schnell und sehr, sehr effizient. Und also es ist ein Systembauunternehmen. 10.000 Beschäftigte bei 4,1 Milliarden Euro Umsatz. Und sie versuchen sich über diese modulare Bauweise immer und immer wieder neu zu erfinden, weiterzuentwickeln. Und es muss und soll immer so schnell wie möglich auch für den Kunden und so effizient vom Preis-Leistungs-Verhältnis sein.
Ja, Goldbeck-Schilder sieht man sehr häufig auf Baustellen. Ja. Habe ich schon öfter festgestellt. Leider auch das nicht zu investieren für uns. Ne? Das ist ein bisschen schade.
Keine Chance.
Ja, naja, klar.
Also gefällt mir richtig gut. Das bleibt auch gern. Finde ich eigentlich immer so schön, dass man dann einfach wieder sieht, auch was wir doch alles so in Deutschland für tolle mittelständische Unternehmen haben.
Ja, genau. Und deswegen wahrscheinlich auch weiterhin Familienbetrieb und zumindest im kleineren Rahmen und nicht für die Öffentlichkeit. Ja. Wenn es einmal läuft. Ne? Bei Fresenius gibt es auch Pläne der Änderung. Man lotet eine Fusion mit einem Wettbewerber aus. Für die Kliniken. Ah. Und zwar mit CVC Capital Partners scheint man schon erste Gespräche geführt zu haben. Das ist ein Private Equity Unternehmen und CVC besitzt die griechische Krankenhauskette Hellenic Healthcare und die französische Kette Elsan. Und hier wäre natürlich dann interessant, ob man Helios mit eingliedern kann, beziehungsweise irgendwo zusammenführen kann. Mit KKR hat man wohl auch schon Kontakt gehabt. Ziel ist es wohl, Synergien zu erreichen. Man möchte aber weiterhin die Mehrheit an Helios und an der Kliniksparte eben beibehalten, je nachdem, wie der Deal eben dann aussieht. Und was mir hieran nicht ganz so gut gefällt, der CEO, der Herr Sturm, der handelt hier halt aus dem Druck heraus, weil jetzt natürlich das Wachstum eingebrochen ist nach Corona, ohnehin schon sehr recht schwach geworden ist, natürlich auch schon vor Corona, haben wir gesehen, wie die Aktie durch und durch nach unten gefallen ist. Insofern muss man hier ein bisschen darauf achten, dass es eben nicht eine vorschnelle Handlung wird, dass man sagt, okay, die Gefahr, dass man hier vielleicht sogar noch mehr Schaden anrichtet, langfristig vor allen Dingen, als man hier kurzfristig erreicht. Deswegen muss das Ganze gut durchdacht sein und wenn es am Ende natürlich Synergien ergibt, dann ist das natürlich gut, aber man sollte trotzdem darauf achten, dass man hier nicht die Langfristigkeit wegen kurzfristigen Erfolgs aufgibt. Was sagst du dazu? Fresenius, eigentlich ja auch eine Herzensangelegenheit. Also
meine Frau arbeitet auch für diesen Konzern. Sie ist total zufrieden bei Helios. Helios bietet auch tatsächlich sehr, sehr viel für die Mitarbeiter. Also finden wir, das muss natürlich jeder immer selber für sich entscheiden. Klar, man ist getrieben, man will Value unlocken und vielleicht kauft man sich aber natürlich auch mit so einer Fusion gefühlt noch mehr in die Bilanz natürlich rein und mehr Umsatz, mehr Gewinne. Schwierig. Absolut. Also wie gesagt, das muss man prüfen, aber ich glaube, das machen sie auch. Und ich finde persönlich ist Fresenius ist für mich günstig, fundamental gesehen. Sie sind auch systemrelevant, glaube ich, auch für Deutschland. Also sie sind nicht wegzudenken. Auch Fresenius Medical Care mit ihren ganzen Dialyseprodukten. Sie sind schon sehr wichtig.
Ja, alle Sparten sind natürlich wichtig und auch Wachstumssparten eigentlich, muss man ja sagen. Und jetzt aufgrund einiger Probleme, die es eben jetzt so gab in den letzten paar Jahren, muss man sagen, ist das natürlich trotzdem noch eine schöne Chance, dass man hier vielleicht endlich wieder zu Wachstum kommt. Nur sollte man es eben wohl durchdacht machen und nicht auf Biegen und Brechen.
Ich habe natürlich tollen Aktionismus jetzt auch weiterhin dabei.
Okay.
Und mein Aktionismus kommt diese Woche aus München. Hm. Aktienrückkauf bei BMW. Der Münchner Autobauer liegt ja bei der Börsenbewertung hinter den Konkurrenten zurück. Nun will BMW das ändern und startet einen Aktienrückkauf. Sie wollen ein Volumen, also sie wollen Aktien in Höhe von 2 Milliarden Euro zurückkaufen. Das Programm soll im Juli starten und bis Ende Dezember 2023 abgeschlossen sein. Boah, das wäre fast mein Flop der Woche geworden. Und ich finde es einfach total sinnlos. Ganz ehrlich, das ist ein zyklisches Unternehmen. Also, warum kauft man Aktien zurück? Um den Gewinn je Aktie zu erhöhen für die Aktionäre und weniger Dividenden auszuschütten. Alles klar. Aber BMW, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, wird auch irgendwann mal wieder Verluste schreiben. Und was ist dann? Dann ist der Verlust je Aktie für mich als Aktionär kleiner oder was? Also bitte, die 2 Milliarden, glaube ich, sollte man investieren in Innovation, in Technologie, in Mitarbeiter. Aber nicht, also es erschließt sich mir einfach nicht.
Ja, das ist auch die Frage, welche Problematiken jetzt noch hinzukommen.
Und das Schlimmste ist jetzt, stell dir mal vor, die werden, im Moment ist ja, haben wir ja eine starke Nachfrage nach Autos.
Also die, ein geringes Angebot, würde
ich sagen. Oder ein geringes Angebot. Ja. So, aber sie schaffen es ja trotzdem, dadurch, dass sie die Preise im Moment einfach erhöhen, mehr und mehr Gewinne zu machen. Es könnte natürlich passieren, dass dieser Kurs sich jetzt auch irgendwann mal wieder erhöht. Und wenn du dann aber einen begrenzten Korridor hast, kann es dir passieren, du kaufst jetzt vielleicht voll im Aufwärtstrend die Aktien rein und dann hast du noch weniger Effizienz, wenn es dann irgendwann mal wieder zurückgeht vom Kurs. Und Automobilhersteller Daimler, BMW, die sind halt in ihrer Range. Und ich würde nicht sagen, wir machen das bis dann, sondern ich würde sagen, wir nehmen uns vielleicht die Chance mal, die Leute haben ja auch smarte Leute in ihren Finanzabteilungen.
Hofft man.
Dass man tatsächlich einfach sagt, wir kaufen vielleicht mal antizyklisch nach. Antizyklisch zurück würde mehr bringen, als zu sagen, zwischen Juli und Dezember 2023 geht es jetzt ab 2 Milliarden, auf geht's.
Genau, ja, vor allem ähnlich wie bei BASF, ne? Wenn die Aktie runterkommt, dann kann man kaufen, dann hat man auf jeden Fall ein Value auch für die Aktionäre, die bestehenden, noch geschaffen. Und jetzt muss man ja eins sagen, wenn sie diese findischen Menschen haben in der Finanzabteilung, dann müsste ihnen aufgefallen sein, dass sie gerade eben frisch in den Abwärtstrend gerutscht sind. Das heißt, jetzt wird's nur noch günstiger und die Problematiken sind ja noch da. Ja, das Portfolio-Management ist eigentlich ganz clever gewählt, wie bei Mercedes auch. Jetzt will man die A-Klasse bald abschaffen, die B-Klasse ist nicht mehr nötig. Ja. Also man hat nur noch ein gewisses Segment für einen gewissen Geldbeutel, und sicher gut für die Margen, gut für die Umsätze, alles schick. Also okay, solange die Nachfrage hoch ist, kommt aber eine Rezession, wird das auch weniger. Und da müssen wir uns nichts vormachen. Ein Geschäftswagen werde ich mir auch noch melden, leisten können, wenn ich auch ein Geschäft habe, was funktioniert.
Richtig.
Und da werden wir sicher noch eine Gegenbewegung sehen. Und aktuell ist jetzt auch der Kurs nicht allzu wahnsinnig tief. Also mit 72 oder 73 Euro aktuell ist es vielleicht so ein bisschen im Niemandsland. War aber, ich sag mal, kurz nach Corona auch bei, also jetzt im Tief nicht, da waren sie aber kurz bei 40, aber gut, das war eine Sondersituation. Aber so um die 50, 60 hätte ich diese Nachricht eher verstanden, um dann natürlich hier zyklisch günstig einzusteigen. Okay, muss man selber wissen. Ich bin gespannt. Ich glaube, hier wird man nur kurzfristige Effekte erzielen, um vielleicht dann doch wieder zu zeigen, Leute, wir haben wieder Gewinne, die steigen. Aber wenn es dann halt nach unten geht, wird das bestimmt auch schnell abebben.
Ja, jetzt möchten wir uns an dieser Stelle recht herzlich bei Top Cashback bedanken für die tolle Partnerschaft. Wir freuen uns. Dankeschön, dass ihr uns begleitet habt die letzten 12 Monate. Wir werden es weiterhin nutzen, weil wir sind große Fans von der Naturaldividende, so wie wir es hier auch vermarktet haben.
Die Konsumdividende.
Genau, Entschuldigung. Und vielen Dank, dass ihr uns unterstützt habt, dass ihr uns begleitet habt. Danke natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns unterstützt haben, indem ihr euch über unseren Link angemeldet habt.
Was macht Cashback? Da können wir vielleicht noch kurz drauf zurückgehen. Einfach einkaufen, shoppen und dabei Prozente einfach direkt wieder auf dieses Cashback-Konto zurückbekommen. Und wenn man sowieso ohnehin was einkauft, was man gerade benötigt oder eine Reise bucht oder Sem oder Mietwagen bucht, je nachdem, dann kann man das Ganze über Top Cashback machen und gibt einfach in der Leiste die Suchzeile einfach das ein. Partner XY, sieht, wie viel Prozent es gibt und nach dem Einkauf kommt dann eben diese Prozente zurück. Dann kann man sich das Geld auf das eigene Konto überweisen und das Ganze geht kostenfrei, sehr einfach, wie ich finde. Und kann man als Konsumdividende sehen. Und wenn da was zurückkommt, fühlt sich eben gleich nochmal ein bisschen besser an. Den Rabatt kann man ja direkt gegenrechnen.
Genau.
Das mache ich immer. Übrigens, ein psychologischer Effekt, wenn ich was bezahle und sehe, ich habe das über einen Partner in der Art gemacht, dann rechne ich das, was ich dem wieder zurückbekomme, einfach dem Preis gegen und dann sieht das einfach günstiger aus. Und damit bescheiße ich mich nicht mal selber, sondern das stimmt ja, man kriegt das Geld zurück. Finde ich mal ganz spannend.
Coole Sache, wir packen euch letztmalig den Link, wo ihr oder mit dem ihr 10 Euro Startguthaben erhaltet, in die Shownotes. Und jetzt möchte ich Frederick Douglass an dieser Stelle zitieren. Ich bin so froh, dass Sie jetzt hier sind.
Okay.
Wer ist Sie?
Ja.
Sie sind Aldi und Lidl. Und jetzt sagen wir, wieso das? Aber Aldi und Lidl treiben ja seit Jahren schon ihre US-Expansion voran und wurden tatsächlich nicht so wirklich immer akzeptiert. Aber sie sind ein Riesengewinner der Inflation. Sie haben es geschafft, dass sie einen Kundenzuwachs im Schnitt bei Aldi um 8% und Lidl 11,9% im Vergleich zum Vorjahr einfach jetzt, konnten sie jetzt aufzeichnen und der Gesamtmarkt legte lediglich um 0,4% zu und da muss man tatsächlich sagen, natürlich Die Amerikaner sind halt gewohnt, zu Target zu gehen, zu Walmart zu gehen und wie sie alle heißen. Und das Prinzip des Discounters, wo dir nicht mehr jemand selber deinen Einkauf einpackt, das war denen nichts. Aber am Ende, wenn alles natürlich teurer wird, guckst du halt auch dir nach Alternativen an. Das haben sie gemacht. Und ja, finde ich top.
Ja, absolut.
Also finde ich schön, dass so zwei deutsche Unternehmen es schaffen, so auch natürlich auch für Wohlstand in der Welt oder Wohlstand zu sichern in der Welt,
muss man ja tatsächlich sagen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass sie wahrscheinlich auch in Deutschland profitieren werden oder ja, in Europa, weil ja auch da natürlich diese Effekte der Inflation sich jetzt mittlerweile sehr stark bemerkbar machen. Insofern, klar, ein Gewinner und das ist absolut topwürdig für diese Woche. Ja. Mein Top der Woche ist Airbus und du hast schon angesprochen, die Lufthansa holt die Airbus A380 wieder zurück.
Ja.
Genau, du hast als Kunde einen schönen Brief bekommen, sehr, sehr demütig von Carsten Spohr selbst. Ja, also nicht nur du, sondern natürlich viele Kunden haben es bekommen.
Persönlich,
warum hat er
mir eine Mail geschrieben.
Sehr gerne, Herr Reibold. Nee, super, also sehr interessant. Und jetzt kommen natürlich die höheren Kapazitäten zum Vorschein, weil man merkt ja gerade, es ist eine sehr hohe Nachfrage. Man hat gegebenenfalls das Problem, dass man ja nicht alles so abdecken kann. Natürlich auch noch die ganzen Problematiken, die es aktuell aufgrund der Personalpolitik gibt. 2023 hätte man eben im bisherigen Plan eine Unterversorgung gehabt, auch gerade auf die Langstrecke. Denn man hat oder man erwartet 2025 die Boeing 777X. Die wird geliefert, aber erst 2025. Und da gehen also um die 400 und Passagiere rein. Jetzt hat man eben gesagt, okay, ehe wir hier eine Lücke haben auf der Langstrecke, holen wir uns die A380 zurück. Hier kommen 509 Reisende
zu einem Platz. Ich würde so gerne damit ja mal fliegen. Ne? Ich habe einen Kollegen, der war bei einem Testflug dabei von Hannover nach Frankfurt.
Oh Gott.
Ja. Da haben die Start und Landen geübt mit dem Vogel.
Ja.
Und da war er mit irgendwie so gefühlt 80 Leuten im A380.
Ja, kannst du Fußball spielen drin.
Also Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn.
Das ist ja eine Bar und Dusche. Ja. Und also
riesen, also klar, 509 Reisende. Wie viel kommt es einem vor, wenn ein ganz kleiner Flieger schon immer relativ voll ist? Wie lange man da schon teilweise wartet und ansteht? Und 509 Reisende ist schon viel. Gerade natürlich dann für die Langstrecken ist das natürlich dann relevant. Welche genau das sind, ist noch nicht ganz klar, wurde auch so noch nicht kommuniziert. Problem nur, bis jetzt sind 14 Pilotinnen und Piloten für diesen Super Jumbo zugelassen. Das ist nicht sehr viel, das heißt, da muss man definitiv nachrüsten, beziehungsweise dann auch umschichten. Und das ist natürlich auch eine schwierige Situation. Man hat in der Corona-Zeit ja auch den Flugschülern gekündigt. Mhm. Das war natürlich auch eine heftige Geschichte, war auch ein langer Rechtsstreit, der dann da hinten rankam. Und die jetzt wieder zurückzugewinnen, wenn sie nicht schon was anderes haben, ist natürlich auch nicht ganz einfach. Airbus aber freut sich natürlich, ist der Gewinner, denn hier auch Wartungsverträge, klar, die natürlich jetzt aktiviert werden und natürlich ein besseres Image, weil vorher hieß es ja, der A380 ist zwar groß, aber die werden nie ausgelastet, ja, lohnt sich nicht. Und jetzt, wenn man sagt, okay, die Lufthansa, doch ich sag mal in der Branche prestigeträchtig, setzt wieder auf unsere Flugzeuge, dann ist das natürlich auch eine gewisse Werbung an andere. Insofern könnte Airbus hier wirklich ein echter Gewinner sein aus dieser Nummer.
Definitiv. Für mich ein echter Verlierer, und das ist er schon seit oder schon ewig, schon immer, ist Gazprom. Und schaut euch mal alle Podcasts an, alle Aktienchecks, alle Videos, wo wir über Gazprom gesprochen haben, was wir hier für Prügel einstecken mussten.
Ja, in den Kommentaren, eigentlich wieder spannend. Ne?
Wahnsinn. Stimmt. Ich bin gespannt, ob hier irgendeiner dieser ganzen, und auch bei Instagram, die Leute, die uns da schreiben, oh, wie könnt ihr das sagen, mit selbst E-Mails.
Stimmt, Herr Kasper hat sogar E-Mails bekommen.
Es gibt niemand, der jetzt mal schreibt, ah, ihr hattet recht. Und das soll auch gar nicht gehässig sein.
Nee, alles aber gut.
Aber ich finde, gut, man muss auch tatsächlich einfach mal sagen, habe ich einen Fehler gemacht? Ich bin hier zwei Menschen einfach angegangen.
Also nicht mal konstruktiv
teilweise. Nicht mal konstruktiv angegangen.
Ja.
Dann würde ich jetzt auch mal erwarten.
Demut?
Ja, dass Demut, man jetzt mal schreibt, hey, sorry, war doof. Ja. Weil jetzt zündet Gazprom die nächste Stufe auf der, ich sag jetzt mal, Piep-Skala von 1 bis unendlich. Sie sind auch kurz vor unendlich. Sie streichen die Dividende. Und zuvor hat Gazprom eine Rekordausschüttung geplant. Und der Gazprom-Vorstand hat zuvor wegen dem hohen Gewinn im Vorjahr noch eine Rekorddividende in Höhe von 52,53 Rubel je Aktie. Das entspricht etwa 1 Euro angesetzt. Ich weiß nicht, wo war der letzte Kurs der Gazprom-Aktie?
Jetzt ist es eh schon spät, die sind ja kaum handelbar, sind natürlich auch nicht mehr abgedeckt, ist natürlich da ein Riesenproblem.
Gazprom-Aktie, gibt es da überhaupt noch einen Kurs?
Also man ist ja ohnehin schon geschädigt, dadurch, dass der Kurs so eingefallen ist.
Also wir waren, ja, ungefähr bei, also es wäre einfach brutal hoch gewesen, ne? Und auf der Hauptversammlung wurde dieser Vorschlag zur Gewinnausschüttung jedoch von den Eignern abgelehnt. Hä? Und da fragt man sich doch, wenn du jetzt in Russland wohnst, du kannst doch Gazprom-Aktien handeln. Warum wurde das von den Eignern abgelehnt? Ach ja, die Anzahl der Gegenstimmen entsprach in etwa die Anzahl der Aktien, die der russische Staatskonzern hält. Hä? Warum sollte denn der russische Staatskonzern nicht die Dividende einstreichen wollen? Oh, gibt ja jetzt auch noch eine Sondersteuer auf Gazprom. Hm. Oh, holt sich etwa so jetzt der Staat sein Geld und seine Dividende?
Den er für den Krieg braucht.
Das hat einen Grund, auch noch die anderen Aktionärinnen und Aktionäre, denen es vielleicht gar nicht so gut geht aktuell in Russland aufgrund der Sanktionen, so ein bisschen auszuboten. Ein Schelm, der böse ist.
Ja, also kein Zufall. Also grundsätzlich, immer ein Zeichen, wenn eine hohe Staatsquote in einem Unternehmen mit drin ist, würde ich immer die Finger davon lassen, egal welches Land das ist.
Ja.
Wenn es ein nicht demokratisches Land ist, dann umso eher, würde ich definitiv dann weiterhin die Finger davon lassen. Aber selbst das ist auch für mich ein Grund, warum ich bei VW nie investieren würde, weil einfach dieser Gegenwehr von 20% in Niedersachsen einfach für mich zu hoch ist.
Aber du weißt ja, wie sagte Herbert diesmal zu irgendjemandem? Sie müssen es mit dem Warenchef besprechen.
Genau.
Und da meinte er den Chef der Gewerkschaft.
Ja, genau. Und das ist im Prinzip ähnlich, muss man sagen. Krass. Natürlich jetzt nicht ganz vergleichbar, ist auch nicht ganz fair. Aber für mich als Investor eine ganz wichtige Frage, wer ist da drin, mit wie vielen Anteilen? Und da ist natürlich eine hohe Staatsquote ein ganz, ganz großes Problem, weil man natürlich die Interessen des Staates dann, dem muss man nachkommen. Und Gazprom selber, selbst wenn sie hätten es entscheiden können, hätten sie, also können es letzten Endes nicht selbst entscheiden. Und so ist man jetzt eben, ich sag mal, wenn es das Trostpflaster gewesen wäre auf diese Kursverluste oder diese Nicht-mehr-Handelbarkeit, die man vielleicht als Aktionär von Gazprom hatte, dann ist auch dieser Trostpflaster gerade richtig heftig abgezogen worden. Und na klar, wie man schon richtig, also wie es ja logisch ist, sie brauchen natürlich auch eine Finanzierung für ihren Krieg, den sie leider führen, der nach wie vor auch mein Flop ist. Ja, das ist nicht nur traurig für die Aktionäre, keine Frage, denn auch so wird der Krieg unnötig in die Länge gezogen und natürlich auch finanziert. Mein Flop, ähnlich, Uniper hat natürlich ähnliche Probleme. Hier muss die Jahresprognose komplett gestrichen werden. Grund ist hier natürlich die eingeschränkte Gaslieferung aus Russland, also von Gazprom selber. Sie liefern ja nur noch 40% des Gases seit Mitte Juni. Das ist natürlich ein deutlicher Abschlag im Vergleich zu vorher. Und jetzt hat man schon Gespräche geführt mit der Bundesregierung hinsichtlich Stabilisierungsmaßnahmen. Das heißt, Uniper ist sehr, sehr stark unter Bredouille.
War sogar mal Investmentidee von mir hier.
Ja, genau.
Habe ich mich tatsächlich voll geirrt, aber
ja. Alles gut, da konntest du natürlich auch keinen Krieg vorhersehen. Ende 2021 hat man aber bereits Kreditlinien hochschrauben müssen, weil man eben durch die hohen Gaspreise da schon in die ersten Probleme kam. Deswegen ist der Aktienkurs ja so enorm eingebrochen, das erste Mal. Und jetzt eben nach dieser Nachricht ging es weitere 20% nach unten. Und natürlich schwierig, aber gut, klar, in diesem Geschäft, das ist natürlich immer politisch getrieben.
Ja.
Gerade jetzt die Energiepolitik, ja auch, ich sag mal, in dem Rahmen des Umbruchs, ne, ob Gas wichtig ist, ist alles keine Frage. Ich sag mal, auch die alten Economies werden noch lange eine Rolle spielen. Alles gut, alles schön und gut, aber es ist natürlich immer ein Spielball der Politik. Insofern, wir sehen es auch bei Verbio, ja, da werden solche Sätze geäußert und plötzlich fällt die Aktie 20%. Ob das am Ende Hand und Fuß hatte, wahrscheinlich nicht. Aber es ist halt immer das Risiko, was man als Aktionär trägt, dass es dann eben hier dadurch durch schnelle oder auch schnelle Bewegungen zugeht.
Also es war völlig verrückt. Dass, also, und wir brauchen ja Uniper. Das muss man tatsächlich einfach so sagen.
Systemrelevant nennen
wir es. Systemrelevant. Kommen wir zu unserem Depot-Rückblick. Und es lief doch ganz gut, ne?
Ja, Herr Lanz würde fragen, was macht das mit dir?
Tatsächlich, ich bin sehr froh, dass wir hier unseren Garten gemacht haben. Mhm. Und wie gesagt, jetzt ist Turnaround July ist jetzt ausgerufen.
Du bist zurück.
Ich habe aber gekauft tatsächlich zwei Unternehmen. Ich habe nachgekauft bei Salesforce und ich bin eingestiegen bei John Deere.
Okay, wieso, weshalb, warum?
Hatte ich ja, glaube ich, letzte Woche schon erwähnt. Ich glaube tatsächlich, die Zukunft der Landwirtschaft, Digitalisierung, das autonome Fahren und wie gesagt, es wird im Moment massivst in diesem Sektor investiert. Agrarflächen fallen auch weg, aktuell leider aufgrund der Situation. Deswegen muss effizienter bebaut werden, bewirtschaftet werden. All das bietet John Deere mit seinen Geräten. Was? Und verkauft habe ich Palo Alto Network, hatte ich ja damals mal spekulativ gekauft, mit ungefähr 30% Gewinn und die MSCI mit 50% ungefähr. Wollte hier einfach nochmal Gewinne sichern. Tatsächlich ist einfach so, dass ich mich im ETF-Bereich auch mehr jetzt auf S&P Global da nochmal spezialisieren möchte oder vielleicht dann nochmal bei BlackRock einsteigen werde. Aber MSCI, tolles Unternehmen, hat mir schöne Renditen gebracht für die kurze Laufzeit.
Also sprich Konzentration, Palo Alto hast du deswegen verkauft, weil du mit CrowdStrike natürlich einen großen Player hast in diesem Bereich und mit MSCI wolltest du dann eher auf S&P
konzentrieren. Weiter reduzieren, ausdünnen, mehr größere Positionen aufbauen, liegt einfach auch daran, dass ich einen Großteil auch jetzt meines Geldes anfangen werde, wieder in den Weltmarkt reinzusetzen, weil ich einfach auch aufgrund privater Verpflichtungen und auch beruflicher Verpflichtungen nicht mehr so viel Zeit habe. Ich lebe das ja tatsächlich, ne? Und ich versuche mich ja eigentlich immer auch so in die Earnings Calls mit reinzuschalten zu den Unternehmen, die ich habe. Und das kannst du mit 30 Unternehmen nicht machen. Das ist halt einfach so. Und ich habe jetzt keine Größe, die ich anpeile, aber es könnte auch sein, dass ich am Ende ein Depot vielleicht nur von 20 Werten habe.
Ja.
Sehr, sehr fokussiert, mehr nachkaufe.
Okay, ja klar, warum nicht?
Aber es ist ja das Schöne, ihr werdet es ja hier alle auch im Podcast erfahren.
Genau,
wir halten die gesamte Transformation.
Alle auf dem aktuellsten Stand. Bei mir gab es Verkäufe bei unserem Werbepartner. Just Trade natürlich, der auch heute diese Folge sponsort.
Ja. Ja,
kannst du kurz erzählen, Just Trade, was gibt es alles? Wir haben natürlich auch hier eine langfristige Partnerschaft und wie ich finde, das kann ich schon mal vorwegnehmen, eine wirklich herrliche und wirklich hervorragende Übersicht für jeden, der, ich sag mal, auch Einsteiger ist. Also nicht nur für Fortgeschrittene, die sagen, okay, ich kenne mich eh aus mit den Systemen, mit den Oberflächen, aber auch für Einsteiger super geeignet, weil man einfach alles sehr leicht erklärt bekommt, sowieso jeden Begriff erklärt bekommt in einer Art Lexikon und dazu noch recht gute Konditionen, oder Philipp?
Definitiv. Ab 500 Euro kannst du nämlich für 0 Euro handeln. Natürlich zahlst du den normalen Spread, aber auch hier siehst du immer die Übersicht des Spreads und das gefällt mir richtig, richtig gut. Es gibt 102 ETF-Sparpläne, da ist alles dabei, auch hier Vanguard zum Beispiel. Also wenn man Vanguard-ETFs besparen möchte, kann man das machen bei Just Trade. Dann gibt es ETC-Sparpläne, also alles auf Rohstoffe. Es gibt auch, wenn man das noch möchte, Krypto-Sparpläne. 23 verfügbare Kryptowerte gibt es hier, Wikifolio-Sparpläne. Und es geht super schnell, du kannst dich super schnell anmelden. Also mir macht es auf jeden Fall Spaß, ich habe es zu meinem Hauptdepot, einfach hier ist das mein MVI sozusagen Depot, gefällt mir alles richtig, richtig gut, der Kontakt ist gut, Web, App, du kannst sehr lange handeln, also selbst noch nach den Quartalszahlen aus den USA und das Geld ist schnell dahin überwiesen, aber auch wieder abgezogen, also
und noch vielleicht natürlich, also du hast schon angesprochen, die Transparenz der Handelsplätze, es sind ja sogar drei verfügbar.
Genau. Was für, Cotrix, Lang und Schwarz, TradeGate.
Was für ein Discount-Broker eher selten ist. Meist hat man nur ein oder zwei Maximum und insofern sieht man auch direkt die Spreads und da kann man direkt entscheiden, auf welcher Handelsplattform man dann einfach tätig wird. Außerdem das Einloggen, wie ich finde, sehr einfach mit einer TAN kurz rein und dann nicht nochmal nach jedem Kauf irgendwas scannen, irgendeinen QR-Code oder irgendwas. Es geht einmal rein und man kann sofort lostraden. Das finde ich super einfach und ist trotzdem sicher. Das darf man auch nicht vergessen. Also nicht falsch verstehen. Das ist nicht so, dass man jetzt hier auf Sicherheit verzichtet, sondern tatsächlich nach den aktuellen und allen wichtigen Standards. Und ich habe verkauft bei unserem Werbepartner Gewinn mit Namen Enphase Energy. Mhm. Wir sehen aktuell eine Outperformance der Green Stocks, insbesondere auch im Solarbereich. Wir sehen, dass sie sehr, sehr gut laufen im Vergleich zu anderen Unternehmen, die auch hoch bewertet sind. Und Enphase ist nach wie vor sehr hoch bewertet und hat mittlerweile das fünfte Mal den oberen Widerstand angepeilt. Und da habe ich gedacht, okay, diesmal nimmst du erstmal Gewinne mit. Ich gehe sowieso erstmal wieder nach unten und das ist dann auch später eingetreten. Ja. Dazu muss man sagen, dass Enphase weiterhin sehr teuer ist. Also rein die Wertung hat hier eben nicht abgebaut. Es ist eine längere Seitwärtsphase, sehr, sehr volatil. Insofern dachte ich mir, komm, und ich habe das auch gepostet bei Facebook, habe gesagt, okay, jetzt hier hat man sind wir wieder am Widerstand. Vielleicht kommt der Ausbruch. Der hat kurzzeitig stattgefunden, wurde dann aber wieder abverkauft. Und dementsprechend war es ein Fehlausbruch. Und das war für mich ein Grund, hier einfach mal Gewinne zu realisieren. Und außerdem habe ich verkauft Adesso. Und zwar, weil jetzt die Linie gerissen ist. Das ist erst gestern passiert. Und ich hatte dort einen Stopp gesetzt für den Fall, dass der Trend nicht fortgesetzt wird, der Seitwärtstrend. Und das ist dann erstmal zumindest passiert. Halte mir aber vor, hier auch wieder einzusteigen, sollte es charttechnisch wieder besser aussehen. Ein Kauf, der stattgefunden hat, wiederum auch bei unserem Werbepartner, war Generac. Ich bin also dem ganzen Green Tech ja, dabei geblieben. Und Generac könnte man vielleicht mal in den Aktiencheck mit reinnehmen, um das mal anzuschauen. Da möchte ich also nicht allzu viel verraten. Finde ich aber eine sehr, sehr starke Aktie, vor allem auch, weil ist nicht nur gut gelaufen in den letzten Jahren, ist vor allem in einem Zukunftsmarkt tätig. Und was man noch sagen muss, die letzten Quartalzahlen waren im Vergleich zu vielen anderen sogar hervorragend, weshalb die Aktie auch in Schwung gekommen ist. Deswegen glaube ich, dass wir hier einen Boden gefunden haben. Und Disney habe ich nachgekauft. Mein Gott, 90 Euro die Aktie bei Disney. Das ist schon sehr günstig, muss man sagen. Jetzt hat Shanghai wieder die Parks geöffnet oder den Park geöffnet. Das ist natürlich erstmal wieder ein positives Zeichen. Und, lieber Philipp,
ja,
ganz frisch, auch seit gestern erst im Depot, die Aktie von Starbucks.
Oha,
und das,
was ist los?
Also ich habe überlegt, McDonald's oder Starbucks? Schwere Entscheidung, wie ich finde. Und theoretisch bin ich ja auch ein Fan von McDonald's, also nicht nur privat, sondern auch natürlich als Aktionär. Aber ich habe mich erstmal für Starbucks entschieden. Die sind sehr stark runtergekommen, haben meines Erachtens schon einen recht sehr stabilen Boden. Also hier sieht man, dass es zumindest schon ausgeprägter ist. Hier gibt es, ja, ich sag mal, Kursniveaus, die durchaus mehr Käufer anlocken als Verkäufer bislang. Und ich glaube, dass Starbucks ist ja für mich immer als Kundensicht gefühlt sehr teuer.
Ja.
Aber ich habe festgestellt, dass es offensichtlich für viele gar nicht so teuer ist, weil dann doch recht großer Kaffee für den Preis, da ist wenigstens viel drin, wo andere Kaffees vielleicht zwar an sich weniger kosten, aber auch deutlich weniger drin ist. Insofern vielleicht das Preis-Leistungs-Verhältnis, was ich immer empfunden habe, gar nicht so passend. Und ich glaube, dass viele trotzdem nach wie vor zu Starbucks gehen, weltweit. Und
ich würde ja gern viel öfter gehen, aber die haben ja nur so Filterkaffee. Ich bin ja nur Kaffee-Kaffee-Trinker.
Aber Filterkaffee? Nein.
Die haben keine Kaffeecreme.
Doch, ich war vor kurzem in einem und da gab es Kaffeecreme. Hundertprozentig.
Ehrlich? Gut,
es war in Spanien, Palma, aber tatsächlich war das der Fall, ja.
Ich bin sehr sicher, dass das...
Wir haben immer diesen Siebträger habe ich jetzt schon öfter, also habe ich eigentlich öfter gesehen. Würde mich jetzt wundern. Aber vielleicht ist das auch nicht bei jeder Filiale gleich ausgestattet. Also wenn einer aus der Community da besser Bescheid weiß, ich bin jetzt auch nicht so der häufigste Starbucks-Gänger, keine Frage. Gerne Kaffee, aber ja, und die Margen sind natürlich hoch und Starbucks schafft es ja auch, ich sag mal, mit bestimmten Produkten tatsächlich mehr Eis zu verkaufen als irgendwie einen Inhalt. Das ist halt wirklich stark. Die Leute stellen sich trotzdem anzahlen, trotzdem einen sehr hohen Preis.
Ich habe auch ein paar Eiswürfel.
Einfach nur ein paar Eiswürfel. Ja, eben, das ist es ja. Und, wenn man es schafft, Eiswürfel zu verkaufen, dann ist es ja eigentlich auch schon eine gute Geschichte. Und die Bewertung ist in meinen Augen nicht mehr allzu üppig. Auch hier, also für mich jetzt eher so ein langfristiges Ding. Und soll sie sich schnell hochgehen, bin ich auch bereit, hier schnell Gewinne mitzunehmen. Aber das glaube ich jetzt in dem Marktumfeld trotzdem noch nicht.
Wie war es denn bei dir sonst so? Ich habe gerade gesehen, also Top 3 des Monats, ich musste jetzt auch nur noch 2 dazu nehmen. Irgendwie, ich weiß nicht, warum mir das nicht angezeigt wurde.
Ja.
Aber ich habe die auch im Depot. Erzähl mal, deine Top 3.
Ja, auf Platz 3, Royalty Pharma, hat sich ich sag mal, weiterhin stabil entwickelt, ist tatsächlich auch so eine Art Anker. Ist auch weiterhin ein Plus bei mir im Depot. 5,4% hat es gemacht. Dann eins der wenigen Tech-Unternehmen, die outperformed haben, tatsächlich, und das klingt seltsam, ist CrowdStrike mit 5,5%. Die stehen also ein bisschen höher als Ende letzten Monats. Und ja, SoFi kam auch ein Stück weit zurück, also sprich 5,8% nach oben, nachdem dieses Unternehmen natürlich auch deutlich gefallen ist und ja auch ein tiefes Minus im Depot hinterlassen hat. Glücklicherweise war ja auch nur hier die erste Tranche gekauft. Wie sieht es bei dir aus? Aber ich sehe schon, es sind ähnliche Prozentzahlen.
CrowdStrike 4,9 auf Platz 3, Royalty Pharma 5,4 und Domino's 5,45.
Ja. Ja, verhalten. Ne? Wir hatten schon bessere Gewinne in dem Monat.
Ja, naja. 5% ist in Ordnung, wäre dem nicht gegenüber auf das Platz Minus. 3 mein Minus. Air Liquide minus 14%.
Ja, das ist richtig stark nach unten gekommen.
Nvidia minus 19, Cloudflare minus 25. Wird hier bei Air Liquide vielleicht schon gespielt, dass wir hier bald in eine Rezession kommen?
Kann sein. Andererseits ist natürlich auch Gas hier ein Thema.
Ja.
Vielleicht auch, dass er mal mit transportiert wird teils. Ne? Das muss man ja auch mitsehen. Außerdem, die Frage kam aus der Community, wie ist es mit der Gratisaktie? Es wurde jetzt eine eingebucht. Bei mir nicht.
Bei dir nicht?
Nein. Was ich weiß noch nicht. Ich muss mich auf jeden Fall mal an einen Broker wenden.
Gerade auf mit meinem...
Muss ich auf jeden Fall mal schauen.
Ich glaube, meine ist da.
Ist deine da?
Ja.
Ich glaube, ich habe auch schon öfter gehört, dass sie da sind. Aber meine ist noch nicht da. Ich muss nochmal nachfragen. Entweder dauert es eine Weile oder wie auch immer. Jedenfalls ist die Aktie stark zurückgekommen.
War das die Frage, ob die schon da ist?
Ja.
Okay.
Nee, achso, ja, genau. Also genau, ja, das schon. Ja, gut, Nvidia Cloudflare kam natürlich wieder erneut runter, ne? Muss man sagen.
Wahnsinn.
Genau. Bei mir war es aber auch nicht ganz so schön. Silvergate Capital habe ich nach wie vor im Depot, ging auch hier natürlich rasch runter. Ist natürlich immer eine Folge des Kryptos. so wie sich Krypto entwickelt, so entwickelt sich die Aktie von Silvergate, ist also im Prinzip mein passives Play dahinter. Was heißt passiv? Ist ja schon aktiv am Ende, wenn es auf 30% fällt, tut es natürlich auch erstmal weh, wobei die Position ohnehin nicht groß war. Genauso wie bei Social Chain AG, die weiterhin im freien Fall ist. Es ist Wahnsinn. Fragten sich, warum noch keiner zugegriffen hat. Die Umsätze sind ja trotzdem da und Gewinne. Und die Upstart-Aktie wurde aufgrund einer sehr bösen und ziemlich negativen Bewertung enormst nochmal abgewertet mit minus 34% diesen Monat.
Ja.
Gut, liegt aber daran, weil Analyst wirklich aufgrund der höheren Zinsen hier direkt gesagt hat, Upstart Geschäftshotel ist stark unter Druck.
Du nicht.
Schauen wir mal. Ja, für mich ist das jetzt kein Verkauf mehr. Also nach wie vor bin ich überzeugt eigentlich von dem Geschäftsmodell und bin gespannt auf die nächsten Quartalszahlen, ob man hier sieht. Also wenn ein Analyst was sagt, ist es für mich nie ein Grund zu verkaufen oder zu kaufen, keine Frage. Also egal im positiven oder negativen Sinn, nur weil Analyst, also wir wissen ja, ihre Kursziele werden immer erst dann angepasst, wenn schon eine Bewegung erfolgt ist. Ja. Also vorher hat der auch nicht gesagt, Upstart ist schlecht oder, ne? Vorher war das Kursziel auch deutlich höher. Jetzt, nachdem es so gesunken ist, kann man auch das Kursziel natürlich deutlich nach unten schrauben. Leichter Job, möchte ich vielleicht auch mal machen.
Mach doch.
Ja.
Machst du doch hier schon.
Nee. Ja. Niemals. Top of the Pops. Los, erzähl.
Paychecks.
Was ist bei dir?
Plus 87%. Die haben Zahlen diese Woche gebracht. Waren die gut? Waren die schlecht?
Zahlen übertroffen. Was? Ausblick im Rahmen, im Rahmen der Erwartung. Gewinnmitnahmen gab es trotzdem. Meistens 5% immer
so bei Paychecks.
Ja, aber 5% war aber auch ein schwacher Handelstag. Insofern, hier bin ich nicht ganz sicher, ob es jetzt in den nächsten Monaten trotzdem ohnehin unter Druck geraten wird, weil wenn eine Rezession eintritt, werden auch Arbeitsplätze verloren gehen. Könnte also auch hier natürlich zu Buche schlagen bei Paychecks. Werden wir aber abwarten müssen. Vielleicht wird es gar nicht so schlimm.
Aber den Umsatz nochmal plus 10%.
Ja, plus 10%.
Wahnsinn, oder? Also die delivern doch sehr, sehr gut. Ja,
vor allem auch über den Erwartungen. Also es ist nicht nur, dass die 10% wachsen, sondern es wurde auch weniger erwartet. Und insofern top, alles gut, alles
stabil. Visa plus 89 und CrowdStrike plus 257. Die halten sich da oben. Wir erinnern uns, da oben bei 250 war auch schon mal Cloudflare.
Ja, und jetzt sind sie minus. So schnell kann es gehen. Ja, klar, wo die großen Renditen lauern, sind auch die Risiken. Das darf man nicht vergessen.
Wie ist es bei dir?
Meine Top 3. Nvidia plus 140%, also runtergekommen von Platz 1, aber klar, ging es halt stark nach unten. Das hat bei mir auch im Depot einiges ausgewirkt, das muss man sagen. Auch, dass Amazon ein Stück weit wieder runtergekommen ist, mit 157% im Plus nach wie vor, Apple bei 200% im Plus auf Platz 1. Ja, jetzt auch mit ordentlichem Abstand, was vorher mal sehr knapp war. Apple hält sich halt tatsächlich sehr, sehr gut. Im Flop-Bereich, ja, Teladoc minus 79%, Aumann wie immer die 80 und Social Chain mittlerweile minus 90%. Heftig. Wahnsinn. Glücklicherweise war es ja wirklich nur die Spaßposition. Ich erwähne es bloß nochmal, weil es halt schon immer wieder regelmäßig auftaucht. Aufgrund der Höhle der Löwen. Und weil ich Ralf Dümmel so mag, hatte ich ja nur eine kleine Aktie drin gehabt oder ein paar wenige. Aber gut, muss man hin.
Bei mir auf Platz 3 Intuit minus 31%, Aker Carbon Capture minus 41% und Snowflake minus 43%.
Ja, Snowflake finde ich immer noch teuer. Ich habe überlegt, Snowflake, Mensch, aber fast 3 Milliarden Umsatz auf über noch 40 Milliarden Bewertung. Es tut immer noch schweinig weh.
Ja. Das, mir nicht. Depot-Performance. Ah, da, halt, stopp. Wie waren denn die anderen? Also, wir haben den S&P 500 minus 8,7%.
Das ist auch schon heftig, ne?
Minus 11,7%.
Der DAX hat übrigens den schlechtesten Juni seiner Geschichte hintergelegt.
Der MSCI World minus 7,7%. Und der Vanguard, also der FTSE All World, minus 8,1. Und da freue ich mich wieder, weil ich jetzt wieder schön nachkaufe. Heute.
Ja, erster.
Der Sparplan löst aus. Heute wird nachgekauft. Gefällt mir richtig, richtig gut.
Ja, bei mir war es auch so um die 10, minus 10%. Das war ein heftig, also eigentlich recht teurer Monat.
Du hast die Märkte geschlagen.
Nicht alle. Aber
du hast nur für den DAX hat es nicht gereicht.
Ja, das Problem ist eigentlich, es wäre viel, viel, oder eigentlich Nvidia kam man stark runter. Das merkt man natürlich mit dem Hebel, der natürlich aufgrund der höheren Depotgewichtung, weil sie eben auch schon stark nach oben ging. So ein Rücksetzer tut dann natürlich mehr zur Sache, auch in der Statistik. Und das gleiche natürlich auch bei Amazon, die jetzt, und das muss man ja auch sagen, die neuen Tiefs, das heißt, sind ja keine neuen Tiefs, die Tiefs wurden ja bestätigt bei vielen Aktien, gerade bei Amazon zum Beispiel. Mhm. Und jetzt sind wir eben genau zum Monatswechsel in diesem Tief. Wir waren auch letzten Monat schon mal in diesem Tief, also diese Performance hatte ich schon mal, nur war es eben zu dem Zeitpunkt des Monatswechsels eben wieder deutlich höher. Und jetzt hat man diesen Rebound natürlich noch nicht, weil gestern war ein neues oder das alte Tief wieder getroffen.
Wir können ja zwei halt Rückblicke so machen. Am 15. Ja, und am 1.
Das sollten jetzt jeden Tag einen Rückblick machen.
Jeden Tag einen Rückblick.
Aber so ist das eben manchmal mit Statistiken, weil ich habe festgestellt, okay, es sind keine neuen Tiefs gebildet. Ja. Mein Depot ist trotzdem auf einem, ich sag mal, statistisch festgehaltenen Tief, aber war auch schon mal genau an dem Punkt. Also ist recht witzig. Aber gut. Was du, Positives musst du raus? Was holst du als Positives raus aus diesem Satz? Es gab keine neuen Tiefs bei vielen Aktien. Kann auch gut sein.
Also,
kann durchaus gut sein, weil der Abwärtstrend dann nicht vonstatten geht. Ein Seitwärtstrend ist dann da.
Dividenden gab es ziemlich viele.
Sehr viele, ja. Bei dir?
Constellation Energy, Microsoft, MSCI, Nvidia, Paychex, Royalty Pharma, S&P Global, Visa, Xylem und Zoetis.
Genau, bei mir war es Visa, Adesso, auch Microsoft natürlich. Aumann hat Kleinigkeit bezahlt. Constellation Energy, Houlihan, Loki hat bezahlt, NextEra Energy, Royalty Pharma und die Tivo Price Group vor 2 Tagen auch.
Wen willst du denn kaufen? Wirst du kaufen? Also wie im Moment, also bei mir ist tatsächlich so, ich glaube nicht, dass ich im Juli jetzt kaufen werde.
Ja, weiß ich auch noch nicht. Ganz, also kann ich jetzt mit Sicherheit auch noch nicht sagen. Es gibt ein paar, die ich sehr attraktiv finde. Also
außer den Sparplan natürlich. Der läuft immer, egal was komme.
Genau, Sparplan läuft, das ist keine Frage. Spannendes Unternehmen, wie ich finde, Stanley Black & Decker. Vielleicht hier mal die Brücke zum Aktiencheck. Wir haben am kommenden Mittwoch natürlich wieder den neuen Aktiencheck. Da wird Stanley Black & Decker mit dabei sein. Mhm. Und außerdem Steico finde ich nach wie vor sehr interessant. Nachhaltiges Bauen ist, glaube ich, selbst in Phasen, wo es jetzt, sag mal, weltwirtschaftlich nicht ganz so läuft, oder gerade auch in Europa, das ist das Einzige, was mich abschreckt, dass sie nur, also dass sie größtenteils natürlich in Europa tätig sind. Aber ich glaube auch da ist das nachhaltige Bauen, wenn gebaut wird, sowieso on vogue. NV5 Global, ähnlich natürlich mit Nachhaltigkeit, laufen auch sehr gut. Eine Aktie aus dem Softwarebereich oder Cloud-Bereich, die schon mittlerweile ihren Abwärtstrend besiegt hat und sogar einen Aufwärtstrend übergegangen ist, ist die Viva Systems Aktie. Sehr interessant, weil noch relativ früh im Aufstreben. Und als Nachkaufkandidat Illumina. Die sind so enorm runtergekommen und das alles nur, weil ein Konkurrent, der es, ich sag mal, recht günstig schaffen möchte, DNA DNA, ich sag mal, noch deutlich günstiger anzubieten, aber natürlich noch als Startup. Also sprich, sie haben nur den Plan und gegebenenfalls schaffen sie es auch irgendwann. Die sind jetzt frisch an die Börse gekommen, haben jetzt neue Geld beschafft und Illumina ist seitdem irgendwie am Abstürzen. Finde ich aktuell vielleicht ganz interessant, hier endlich mal aufzustocken.
Was hast du uns denn als Investmentidee heute mitgebracht?
Tatsächlich mit Starbucks, deswegen habe ich selbst investiert, weil ich glaube, der Boden ist ganz gut gebildet. Ich glaube auch, selbst bei Rezession wird man eine gewisse Gemeinschaft haben oder Fangemeinschaft, die immer noch zu Starbucks geht, die sich dort wohlfühlt, die dort auch vielleicht arbeitet, je nachdem, wo man da eben gerade ist. Und die Leute sind Gewohnheitsmenschen. Selbst wenn sie reisen, werden sie eher in den Starbucks gehen, als irgendeinen regionalen Bäcker zu besuchen, international vor allen Dingen. Und das Investment Case und wie gesagt, auf langfristige Sicht die Bewertung finde ich nach wie vor sehr günstig.
Ich habe dabei Vici Properties und Vici Properties ist ein Spin-off des Caesars Entertainment und wurde im Rahmen des Insolvenz, also dieser ganzen Sanierung gegründet und sie sind gestartet schuldenfrei mit 44 Casinos, Hotels, Rennstrecken und 4 Golfplätzen und ihnen gehört so gefühlt halb Las Vegas. Sie haben viel auch in New York und sie sind nicht teuer bewertet, dazu gibt es fast 5% Dividendenrendite. Gefällt mir richtig, richtig gut für alle, die jetzt vielleicht auch mal sagen, Immobilien, ich will mal eine REIT haben. Und ich habe die Woche gehört gestern, wenn wir bei Immobilien sind, weißt du, wie hoch schon der Zinssatz für Finanzierung in den USA im Schnitt ist?
In den USA 4 irgendwas, oder?
Fast 6.
6 mittlerweile.
Boah. Krass.
Ja, bei uns sind es ja 3 bis 3,5 etwa im Moment.
Aber wer kann sich denn bei 3,5% noch eine Immobilie leisten hier für eine
Immobilie? Manche machen das. Die Frage ist, ob es clever ist.
Ja. Eieieiei.
Ja, wird man merken, bei den Hausbauern und so wird das sicherlich dann auch hier und da Lücken reißen.
Wahnsinn, Wahnsinn. Nächste Woche. Quartalszahlen, wie schaut es denn bei dir aus? Wirst du viel schlafen?
Ja, absolut. Es ist noch nicht viel los. Es ist natürlich die erste Woche. Die zweite Woche wird auch noch sehr ruhig. Das geht dann erst so in der dritten, vierten Woche los. Dann kommen die Zahlen wirklich in großer Masse. Donnerstag gibt es ein paar Zahlen von SUSE, dem ITler aus der zweiten Reihe in Deutschland. Südzucker wird berichten und für dich natürlich interessant About You. Da bin ich gespannt, wie sie.
Ob sie wirklich weiterhin so wachsen, wie sie es
Genau, oder ansetzen. Ob sie den gleichen Gegenwind spüren wie Zalando, wovon ich jetzt mal ausgehe.
Was, wir wollten fast 40%? Nee, doch nicht.
Das sind doch bloß 3. Na, werden wir sehen. Dann wäre es zumindest genauso. Dann würde man aber bei Zalando wissen, dass es branchenübergreifend ist, weil wenn sie auch einstellig prozentual wachsen, vielleicht oder gerade so knapp zweistellig, ja, die sind natürlich auch kleiner, haben natürlich andere Basiswerte, dann wäre das auf jeden Fall ein Grund zu sagen, es ist jetzt nicht am schlechten Management oder irgendwas liegt, sondern tatsächlich, weil man diese Einmaleffekte verflogen sind. Am Abend, Donnerstag noch Levi's und WD-40, ansonsten eher eine ruhige Woche.
WD-40 kenne ich jetzt auch ganz gut.
Ja.
Dass es dazu eine Aktie gibt, also ziemlich krass. Zahltage. Nächste Woche geht es los am Montag mit Around Town. Dienstag Kimberly-Clark, Best Buy, Strabag wird bezahlen. Am Mittwoch Lam Research, NXP, HP. Dann am Donnerstag Vici, Vinovia, Rapsol, Hochtief. Freitag Merck, American Tower, Pernod, Ricard, Hewlett-Packard, Dentsply Sirona, WPP und Aleros.
So. Ich habe noch was.
Ja.
Und zwar Castellum wird auch zahlen am Dienstag. Das heißt, Montag noch die Chance nutzen und einsteigen. Castellum auch Immobilien in Schweden.
Ja.
Aktuell saugünstig, also heißt günstig, ne? Im Rahmen der ganzen Zinssteigerung natürlich so eine Sache. Aber ja, haben aktuell einen KGV für 2000, oder von 2021 noch von 3,1. Sind stark runtergekommen. Und eine Dividendenrendite von 5,8% aktuell aufgrund dessen, dass die jetzt so weit gefallen sind, könnte man vielleicht mal überlegen, das Chancen-Risiken-Verhältnis auf langfristige Sicht vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man mal auch in Schweden so ein bisschen sich diversifizieren möchte. Finde ich interessant als Play, würde ich aber trotzdem zur Vorsicht raten, denn die Zinssteigerungen sind ja trotzdem da.
Wer noch nicht genug von uns hat, der kann jetzt nochmal in die Shownotes schauen. Da gibt es zum Beispiel nochmal unseren letzten Aktiencheck. Hier haben wir gesprochen über Adesso, TUI, Salesforce, Sea Limited. Sowie 7 Aktien zum Einstieg unseren letzten Aktienpodcast.
Am Montag.
Montag, genau.
Kommt ein Startup-Interview mit HKK Bionics aus Ulm. Sehr spannendes Unternehmen im Bereich der Orthesen. Muss man sich unbedingt mal angehört haben. Denn kannst sie kurz schaffen
erklären, was ist eine Orthese?
Es gibt eine Prothese. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel den Arm amputiert bekommen hat, könnte man mit einer Prothese im Prinzip dieses fehlende Gliedmaß dann ersetzen. Und bei einer Orthese geht es darum, zum Beispiel gelähmte oder, ja doch in dem Falle sind es gelähmte Hände zum Beispiel, die keinerlei Funktion mehr mitgehen. Wäre es ja eigentlich Quatsch, sagen, okay, ich habe hier eine ganze Hand, lass die doch abnehmen, um eine Prothese zu nehmen.
Ja.
Ist tatsächlich bisher die einzige Lösung, krass, um wieder greifen zu können, was ich total erschreckend finde. Und um jetzt nicht zu viel zu verraten, mit HKK Bionics ist es eben möglich, dass Menschen, die eine gelähmte Hand haben, wieder greifen können. Und das eben, ich sag mal, mit so einer zweiten Haut, was roh übergebaut wird und dann kann man da greifen, jegliche Fingerfertigkeit wieder normal in den Tagesgebrauch eingliedern und das ist wirklich super, ein echter Mehrwert für auch die Patienten und Patientinnen und insofern auf jeden Fall mal reinhören, war ein spannendes Gespräch.
Wichtig ist, wir sind investiert und wir packen euch den Link schon mal dazu in die Shownotes, unseren Affiliate-Link und jetzt machen wir einen Deckel drauf.
Genau.
Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.
Die von uns bereitgestellten Inhalte sind keine Handlungsempfehlung, keine Aufforderung zum Kauf, keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Garantie, Zusicherung oder sonstige Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Weitere Informationen zu unserem Disclaimer findest du auf www.modernvalueinvesting.de/disclaimer oder auch in den Shownotes.